Die Lesung ist aus dem Psalm 105, die Verse 16 bis 23. Und er ließ eine Hungersnot ins Land kommen und nahm weg allen Vorrat an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen hin. Josef wurde als Knecht verkauft, sie zwangen seine Füße in Fesseln, sein Leib musste in Eisen liegen, bis sein Wort eintraf und die Rede des Herrn ihm Recht gab. Da sandte der König hin und ließ ihn losgeben. Der Herr über Völker, er gab ihn frei. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten unterwiese nach seinem Willen und seine Ältesten Weisheit lehrte. Und Israel zog nach Ägypten, und Jakob ward ein Fremdling im Lande Hams. Herr, unser Gott und Vater, du hast Josef durch schwere Zeiten geführt und ihn dadurch zubereitet, in seine Berufung zu kommen, die Rettung von Israel. Herr Vater, wir sehen uns nach deiner Nähe, nach deinem Wirken in unserem Leben. Lehre du uns Vertrauen, das Josef vorgelebt hat. Gerade auch dann, wenn wir in schweren Zeiten sind, deinen Plan noch nicht verstehen. Und gib uns Geduld in Prüfungen, Mut für den Alltag und ein Herz, das dich hört. Wir bitten dich für dein Volk Israel, um Schutz, um Bewahrung und dass immer mehr Menschen in der ganzen Region dich erkennen und annehmen. Herr, und für diesen Abend möchte ich bitten, sprich du zu uns. Lass dein Wort in unser Herz ankommen und segne Andreas, dass er dein Wort verkündet. Amen.
Das ist es nun, das angekündigte Mittelstück. Ein ganz erstaunliches Mittelstück. So was gibt's ansonsten gar nie mehr im Alten Testament, dass in dieser ganz besonderen Weise der Josef noch einmal zum Thema gemacht wird. Der Josef wird zum Thema gemacht und wir hatten ihn ja in diesen Tagen ja auch im Großen zum Thema. Gut gemacht. Josef unter der Regie Gottes, so stand es über dieser Frauenfreizeit, die in diesen Tagen in unserem Haus stattfand. Und natürlich neben dem gut ein Drittel der, die diese Tagung miterlebt haben in diesem Raum, gehe ich davon aus, dass die anderen zwei Drittel natürlich bestens eine Kenntnis haben über Josef. Über Josef, wer weiß da aus christlicher Sicht und Perspektive nichts zu sagen. Diese eindrucksvolle Berichterstattung ab 1. Mose 37 insbesondere, wo er uns als Teenager mit seinen 17 Jahren gezeigt wird, bis ans Ende vom 1. Buch Mose in 1. Mose 50, spielt eine ganz wichtige, zentrale Rolle. Und jetzt, wie gesagt, hier im Psalm 105 taucht er noch einmal ganz besonders auf. Aber wir sind ja eben eingestiegen in Vers 16. Und wir müssen natürlich jetzt ganz kurz nach vorne gucken, wie fing das eigentlich alles an im Psalm 105? Und wir müssen ganz kurz nach hinten gucken, wie geht das jenseits von Psalm Vers 23 dann auch wiederum weiter? Das ist wirklich genau das Mittelstück. Und dieser Psalm 105, der jetzt natürlich allen zum fröhlichen Studium freigegeben ist, dieser Psalm 105 ist ein ganz besonderer Hymnus, ein Lobgesang, ein Danklied auf Gott als König, als Herrscher in der Geschichte. Und zwar nicht allgemein in der Geschichte der Welt, das ist er ja auch, sondern ganz spezifisch als Herrscher und als König und als Lenker der Geschichte Israels. Und da geht es nun durch Stationen hindurch in diesem Psalm, die rekapituliert werden, die auch einmal aufgenommen werden, wo Israel dasteht und sich das anschaut. Was hat eigentlich Gott in unserer Geschichte schon alles getan? Und da tauchen dann Personen natürlich auf in Vers 6, wie Abraham und wie Jakob. Da tauchen Isaak auf, da werden die genannt mit all dem, was dazugehört. Und dann, Sie ahnen es, im Mittelstück insbesondere auch unser Josef. Und Josef eben bis Israel in Ägypten ankommt. Und dann geht es natürlich nach dieser Josef-Passage weiter mit all dem, was dann kommt. Mit der Zeit des Mose, mit den Plagen und den großen Wundern des Auszugs und tatsächlich dem Auszug aus dem Ägypten, dem Durchzug durch die Wüste und dem Ankommen ins gelobte Land. Was für ein Gott, der Gott, der Israels Geschichte und Heilsgeschichte in ganz besonderer Weise gefüllt hat. Und ja, in diesem Psalm, der immer wieder auftaucht, Sie können die Parallele ja nachlesen, insbesondere in 1. Chronik 16 unter Davids Zeit, wird immer wieder, wenn dieser Psalm gesprochen wird, der Geschichte Gottes gedacht. Wenn man an Zäsuren angekommen ist, wenn man am Ziel, am Teilzielen angekommen ist, dann bremst man scharf ab, spricht den 105. Psalm und dankt mit diesem Psalm dem Gott der Geschichte. Und das, was jetzt im ganz Großen in der Geschichte Israels geschieht, das geschieht runtergebrochen auch in unserer kleinen Geschichte. Wir haben im Rahmen der Frauenfreizeit es so formuliert, oben da natürlich im Psalm 105, da werden die großen Scheine verteilt und unten auf ihrer und meiner Ebene, da sind es die kleinen Münzen, aber es ist die gleiche Währung. Die Prinzipien, die oben gelten ganz grundsätzlich, die gelten auch runtergebrochen in unser Leben. Und runtergebrochen in unser Leben gilt, ja, wir haben auch immer wieder Grund, sozusagen stehen zu bleiben, die Geschichte Gottes anzugucken, unser Danklied, unseren Hymnus zu singen und zu sagen, was für ein Gott bist du? Ja, in der Geschichte Israels, ja, in dieser Welt, ja, in deiner Gemeinde, aber auch in ihrem und meinem ganz persönlichen Leben. Und das Entscheidende oder das Besondere an diesem Psalm 105 ist natürlich, dass diese Wiederaufnahme der Geschichte Israels einer gewissen, Fachwort, selektiven Rekapitulation unterliegt. Heißt auf Deutsch, natürlich wird nicht alles erzählt, es wird selektiv ausgewählt. Und dieses selektive Auswählen ist natürlich mit Absicht passiert. Also es wird nicht etwas verborgen nach dem Motto, das darf ich gar nicht sagen, sondern der Filter ist das Entscheidende, der jetzt hier angewandt wird. Und wenn man ein ganz klein wenig diese Josefs-Passagen liest, dann merkt man als Bibelleser sofort, dass da ein paar ganz wichtige Dinge fehlen, die wir unter anderem in diesen Tagen ja besonders betont haben. Wir haben in diesen Tagen unter anderem besonders betont, dass ja keiner aus dem Umfeld von Josef, weder Josef selber, noch sein Vater, noch seine Brüder, in irgendeiner Art und Weise schuldfrei, sündenfrei durchs Leben marschiert sind. Die haben alle in irgendeiner Art und Weise Schwierigkeiten, Probleme, Sünden, Hass, ach, Hochmut, Eigensinn, das ganze Set, das ist uns natürlich aus der Geschichte des Josefs sehr, sehr gut bekannt. Und das wird im Psalm 105 überhaupt nicht erwähnt. Es wird auch nicht erwähnt, oh ganz erstaunlich, dass da die Geschichte des Josef aus der Sicht des Alten Testamentes, 1. Mose 37, natürlich damit zu tun hat, dass Menschen massives Fehlverhalten hatten. Das Verkaufen des Josef, eine Tragödie. Das Weiterverschleppt werden nach Ägypten mit all dem, was dazugehört. Der berühmte letzte Satz in 1. Mose 50, ihr Gedachtes böse zu machen, findet überhaupt keine Aufnahme im 105. Psalm. Obwohl der das natürlich weiß, aber selektiv, es ist ihm was ganz anderes wichtig. Was ist dem 105. Psalm wichtig? Nein, nicht den Josef und die damals gelebt haben, reinzuwaschen von Sünde etc. pp., sondern den Fokus auf etwas ganz, ganz anderes zu legen. Und diesen Fokus, diese besondere Josef-Interpretation des 105. Psalms, die ist es, die heute Abend uns ein Stück weit berühren soll. Was fällt nämlich auf? Hier in der Beschreibung des Josef im 105. Psalm fällt auf, dass Gott absolut die Mitte darstellt im Leben des Josef. Gott ist das entscheidende, handelnde Subjekt. Nicht etwa Josef, und der war ja sehr aktiv, das wissen wir. Manchmal auch zu aktiv, denken Sie an die Präsentation seiner Träume im Brüderkreis. Wie dämlich kann man nur sein. Aber das ist gar nicht das Thema jetzt hier im Psalm 105. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern das, was hier eine Rolle spielt, ist die Erkenntnis, Gott hat im Leben des Josef gehandelt und agiert. Er war das handelnde Subjekt. An der ersten Bibelarbeit hat Noah von Haftens das deutlich gemacht, wie von klein auf im Leben des Josef Gott seine Präsenz zeigt. Seine besondere Position im Brüderkreis, seine Mama, die Rahel mit all ihren Besonderheiten, seine Spur durch die unterschiedlichen Stationen, das alles zeigt, Gott war der Handelnde im Leben des Josef. Wie das im 105. Psalm sich anhört, da hört es sich so an. Er, nämlich Gott, sandte einen Mann vor ihnen her. Und alle, die ein klein bisschen die Bibel kennen würden, sagen, oh, das hätte man auch anders beschreiben können. Da hätte man auch sagen können, durch einen wahnsinnigen Sündenfall der Brüder des Josef ist es passiert, dass er aus seiner Heimat herausgerissen wurde und in der Sklaverei und im Gefängnis gelandet ist. Das wäre auch wahr, richtig? Und hier heißt es aber, er sandte einen Mann vor ihnen her. Wer ist er? Der lebendige Gott. Er wird tatsächlich als das handelnde Subjekt hier ganz klar herausgestellt. Das fällt doch auf. Damit lenkt uns der Dichter des 105. Psalms auf eine Wahrheit, die ihm besonders wichtig ist und die wir heute Abend ein Stück weit zur Kenntnis nehmen wollen. Nämlich, dass unser Leben tatsächlich in einer Verfügung steht. Unser Leben, das wir aus Gott geschenkt bekommen haben und unser Leben, das wir durch den christlichen Glauben in Beziehung zu ihm setzen, ist ein Leben, das uns im entscheidenden und letzten Sinn entnommen sind. Wir haben nicht mehr in dem eigentlichen Sinn die Verfügungsgewalt über unser Leben. Das hört sich für Außenstehende dramatisch an und wir sind über die Maßen glücklich. Das sind die zwei verschiedenen Sichtweisen. Sie erinnern sich an die berühmte Passage aus dem Römerbrief, aus dem 14. Kapitel, wo der Apostel Paulus das so sagen kann. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, wir sind immer des Herrn. Und das ist ein Genitiv des Eigentums. Das heißt, ganz klar wird, wem gehört denn diese Person, die das spricht? Sie gehört nicht sich selbst, sie gehört dem Herrn. Und dieses Subjekt, das steht nun im 105. Psalm in besonderer Weise in seiner ganzen Schönheit und Klarheit da. Der glaubende Mensch des alten Bundes, der glaubende Mensch des neuen Bundes ist sich selbst entnommen, gehört sich in dem Sinn nicht mehr selbst, sondern gehört dem Herrn. Jetzt verfügt er darüber. Wir sind also in einer Bereitstellung. Oder wie manches Mal, dass die früheren Generationen von uns gesagt haben, wir sind Werkzeuge, wir sind Gefäße für den Meister. Wann und wie er was gebraucht, das ist sein Ding. Alles Worte, die für den noch nicht Glaubenden eher Irritation auslösen, für uns, die wir dem Christus gehören, wir entdecken die Schönheit darin, dass über unserem kleinen Leben es eine höhere göttliche Bezweckung gibt. Eine höhere göttliche Bezweckung. Josef, er hatte keinen blassen Schimmer von der höheren göttlichen Bezweckung. Er war eingemauschelt in all das, was seine Family, seinen Charakter, sein Wesen ausmachte. Erst im Lauf der Jahre wurde ihm stückchenweise, häppchenweise ein bisschen klar, welche Bezweckung über seinem Leben stehen könnte. Und bei den weitaus meisten von uns ist es noch viel, viel weniger klar, wie Gott uns in seine Bezweckung mit hineingenommen hat. Aber dass es eine Bezweckung ihres und meines, deines und meines Lebens gibt, über mich als Ego hinaus, gehört zu den Grunderkenntnissen, auf die der 105. Psalm besonders hinweist. Mein Leben ist mehr als nur, dass ich halbwegs gut durchkomme. Mein Leben ist mehr, als dass ich auf meine Kosten komme. Mein Leben ist mehr, als das gelingt, was ich mir so vorgenommen habe. Es gibt das große handelnde Subjekt, das heißt er. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Er, das ist der lebendige Gott, der hier an allererster Stelle genannt wird. Und wenn dieses Er ins Spiel kommt, bedeutet das gleichzeitig, dass die Dinge, die er sich vorgenommen hat, auch funktionieren. Die funktionieren. Die zieht nämlich er durch. Und das ist der riesengroßen Unterschied zwischen Ihren Plänen und meinen Plänen, zwischen Ihren Vorstellungen und meinen Vorstellungen. Ich habe ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wenn ich mir denke, wie ich da mal angefangen habe mit der Planung meines Lebens, dann muss ich sagen, so etwa 99% von dem, was ich geplant habe, ist nicht geworden. Aber da hatte ich ja gute Pläne. Ich hatte 5-Jahres-Pläne, 10-Jahres-Pläne, verschiedene Pläne. Ich bin ein strukturierter Mensch und Gott hat alle diese Pläne gleichzeitig geschreddert. Also das ist nicht, weil er das Böse meint, sondern weil er das handelnde Subjekt ist. Weil er es ist, der es macht. Und er hat seine Pläne, er hat seine Überzeugung. Und deswegen fragen Jesus Leute natürlich ganz intensiv, was willst du, dass passiert? Was willst du, dass geschieht? Und das gilt nicht nur jetzt für den großen Lebenslauf meiner Existenz, das gilt ganz, 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 ganz kleinteilig, bis in kleine alltägliche Tage hinein. Mein Gott, was ist deine Idee? Was willst du, dass heute geschieht? Was ist deine Überlegung für diesen Tag? Das große Er bestimmt. Bereitstellung von Ihnen und das Er bestimmt. Merken Sie etwas, was da mitschwingt? Merken Sie etwas, was uns da gut tut? Es hat etwas Hoheitsvolles. Es hat etwas Hoheitsvolles. Es ist nicht das banale Klein-Klein von Ihnen und mir. Es ist etwas, was mit seiner Autorität verbunden ist. Es hat etwas von Würde, dass Gott sagt, du stehst doch mir zur Verfügung. Du bist doch in Bereitstellung. Du bist doch ein Josef-Typ. Und ich kann doch mit dir machen, was ich will. Und er formuliert es noch nicht mal mit einem Fragezeichen, sondern er setzt sein Ausrufezeichen. Und wir empfinden, je länger wir leben, dieses Ausrufezeichen unseres Gottes als eine Ehre, als eine Würde und als den Weg, den wir gehen wollen. Und wenn wir daran erinnert werden, auch heute daran erinnert werden, dass dieser Schwerpunkt auf dem Leben liegt aus der Perspektive dieser selektiven Rekapitulation im 105. Psalm, dann entdecken wir auch, was unsere Reaktion sein darf. Nämlich eine neue, ganz bewusste Hingabe an diesen Gott. Mein Gott, ich gehöre mir nicht mehr selbst, ich gehöre dir. Und du kannst über mich verfügen und bestimmen, kannst mich einsetzen und zur Seite stellen, kannst mich gebrauchen, kannst mich ruhen lassen. Es ist deine Sache, dass er bestimmt. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Und dieser eine Mann wusste noch nicht einmal, was mit ihm passierte. Er war einfach in der Bereitstellung für diesen Gott. Neuhingabe ist das erste große Stichwort, was mit diesem Text uns gegeben ist. Und wenn wir das Vorrecht haben, heute Abend auch diese Abendmahlsgemeinschaft haben zu dürfen, dann ist Abendmahl auch eine gute Ausdrucksform, eine gute Möglichkeit, unserem Gott zu sagen, du, allmächtiger Herr, der so in meinem Leben gehandelt hat, mit der Teilnahme an diesem Abendmahl bestätige ich es dir wieder neu und sage es dir wieder neu. Ich verfüge nicht über mich selbst, sondern du verfügst über mich. Dir habe ich mich bereitgestellt. Dein Er, dein Subjekt, das soll tatsächlich bestimmen. Das ist das eine, was uns in diesem Text deutlich entgegenkommt. Das zweite, was uns entgegenkommt, was auch im Gebet schon ausgedrückt wurde, was wir natürlich mit dem Josef verbinden, ist, dass das, was Gott mit diesem Josef macht, für lange Passagen im Leben dieses Josefs für uns überhaupt keinen Sinn ergibt. Es ergibt keinen Sinn. Ich denke, ich darf an Ihre Bibelkenntnis nochmal erinnern und die Frauen sind sowieso gut drauf und die wissen das alles auswendig, was sie miteinander besprochen haben. Das, was da passiert, dieses brutale Verkauftwerden, dieses aus der Heimat rausgerissen werden, dieses Erleben, wie da die Brüder hasserfüllt an ihm agieren, das ist so dermaßen widerwärtig. Wie soll man da irgendeine Form von Sinnhaftigkeit darin erkennen? Und es ist ja auch, denken Sie an den letzten Versen 1. Mose 50, auch von der Bibel her als böse beschrieben, ganz eindeutig. Und ich muss das nicht schön finden. Und kaum war das passiert, wurde er ja dann wie ein Stück Ware verkauft. Er landete auf dem Sklavenmarkt in Ägypten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was da abgelaufen ist in der Seele dieses jungen Mannes. Und dann landete er in diesem Haus des Potiphar und wurde als Sklave eingesetzt über Jahre hinweg für den Hausdienst mit all dem, was dazugehörte. 1. Mose 39 gibt er uns über Auskunft. Und durch das eigenartige Gebaren der Frau des Potiphar, wir sind da in Bibelkenntnis fit und gut, ging diese Sklavenzeit noch einen Stockwerk tiefer. Aus dem Sklaven im Haus des Potiphar mit all dem, was da noch ihm möglich war, rutschte er eine Etage tiefer in die Gefängniszelle in Ägypten. Und wir stehen daneben und sagen, das kann kein Mensch verstehen. Und das ist etwas, was nun hier in diesem Text zum Ausdruck gebracht wird. Und es ist wieder eine ganz besondere Sichtweise des 105. Psalms auf dieses Geschehen. Es heißt nämlich, er sandte einen Mann vor ihn her, Josef wurde als Knecht verkauft, sie zwangen seine Füße in Fesseln, sein Leib musste in Eisen liegen. Und das alles ist Folge von was? Er sandte einen Mann vor ihn her. Verstehen Sie, ganz streng genommen, wer ist schuld? Wer ist schuld? Ja, die Brüder haben Schuld. Ja, natürlich. Ja, dieser Sklavenmarkt ist mit drin. Ja, die Frau des Potiphar ist mit drin. Aber wer ist in Anführungszeichen der Letzte dahinter? Ganz eigenartig für uns. Nicht zu verstehen. Und trotzdem war der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Was hat er denn mit dem Josef jetzt gemacht? Was passiert denn mit dem Josef? Wo er gar nicht mehr der Handelnde ist, er hat doch die Sachen gar nicht mehr aktiv in seiner Möglichkeiten. Er ist doch das Paket, das versklavt wird. Er sitzt doch als Sklave in diesem Haus. Er sitzt doch über Jahre in diesem Gefängnis. Was soll er denn machen? Und kann er den Willen Gottes erkennen? Nein, er kann keinen Willen Gottes erkennen. Kann er irgendwie eine Form von Logik erkennen? Nein, das kann er nicht erkennen. Und sehen Sie, genau diese Passage ist so entscheidend wichtig, zu begreifen, auch in unserer kleinen Geschichte. Genau diese Passage. In unserem oftmals geprägten Idealismus gehen wir davon aus, oh, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, wenn ich mich jetzt ihm bereitstelle, wenn ich jetzt im Grunde genommen das Gute mache und auf der guten Seite bin, dann erwarte ich doch logischerweise, dass die Dinge dann aus meiner Sicht auch top laufen. Dann ist ja schließlich Gott, der das Ganze jetzt managt und plant. Und wenn ich das schon ganz anders machen würde, wie viel mehr dann Gott? Hätte ich mich jemals als Sklave verkaufen lassen? Nie wäre das in meine Planung gekommen. Hätte ich es hingekriegt, dass ich im Gefängnis sei? Wo komme ich denn hin? Das heißt, wenn ich schon das vermeide, wie viel mehr dann Gott? Und das ist ein Fehlschluss. Gott macht etwas ganz anderes. Das macht interessanterweise nicht nur in Ausnahmefällen, sondern, oh, wichtige Erkenntnis für alle Jesusleute aller Zeiten. Das ist sein Prinzip. Das ist sein Prinzip. Das ist das, was Jakobus für uns so klar in unsere geistlichen Biografien reinschreibt in seinem Brief. Liebe Brüder, erster Satz im Jakobusbrief. Wie kann man so einen Brief anfangen? Liebe Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Na, herzlich willkommen. Und wir begreifen etwas davon, hier in dieser Sichtweise, dass Gott sagt, ja, ich führe alle meine Leute in Bewährungsphasen. War das erste Stichwort in Bereitstellung, ist das zweite Stichwort im Psalm 105 in Bewährung. Keiner, alttestamentlich und neutestamentlich, kommt ohne Bewährung durch. Wie Gott das hineinordnet in die unterschiedlichsten Biografien, sein Ding. Sehr kreativ, sehr individuell, nicht planbar, sein Ding. Aber schauen Sie in Ihre Biografie, und viele von uns haben ja schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel mit Jesus, und Sie wissen, ohne Bewährung geht nicht. Nein, wir sind nicht scharf drauf. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Und trotzdem wissen wir, für den geistlichen Mensch, ganz entscheidend, der geistliche Mensch braucht diese Bewährung. Er braucht sie. Wir haben in den Bibelarbeiten, die wir hatten, unter anderem die Entdeckung gemacht, dass in 1. Mose 39, Sie können das in aller Ruhe durchlesen, wo einerseits vor diesem Sklavenhaus des Potiphar die Rede ist und wo von der anderen Seite von den Gefängniszeiten die Rede ist. Wie in keinem anderen Text des Josef, hochinteressant, wie in keinem anderen Text des Josef, 8-mal, können Sie nachzählen, 8-mal dabei steht, der Herr war mit ihm. Der Herr segnete ihn. Der Herr ließ es gelingen. Der Herr gab Glück. Nirgendwo, in keiner locker easy Phase in seinem Teenie-Leben, auch nicht in keiner Phase der späteren Erhöhung, kommt in dieser Dichte dieser Hinweis vor, wie in der Passage tiefster Dunkelheit und Nacht. Der lebendige Gott, und Sie gucken in Ihre Biografie, ich gucke in meine, hat seine ganz besondere Art, insbesondere da in mein Leben hineinzutreten, wo von Äußerlichen sagen, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Das kannst du doch nicht zulassen. Das bist doch nicht mehr du. Wie kannst du diesen Verkauf zulassen? Wie kannst du das Sklavenhaus zulassen? Wie kannst du das Gefängnis zulassen? Und genau in dieser Passage zeigt sich die Präsenz, die Wirksamkeit, die Kraft des lebendigen Gottes. Ganz eigenartig, wie da unsere Biografien durch die Bewährung bei gleichzeitiger hoher Dichte der Präsenz unseres Gottes gekennzeichnet werden. Nochmal, nein, nicht künstlich suchen. Nein, nicht masochistisch scharf drauf sein. Aber klar damit rechnen. Kein Glaube an Jesus Christus bleibt ohne Bewährung. Kein Glaube an Jesus Christus bleibt ohne Bewährung. Sie können sogar, wenn Sie wollen, andersrum einen Schluss draus machen. Dass es gerade ein Markenzeichen des Glaubens ist, dass er bewährt wird. Gerade dann, wenn ich den Eindruck habe, jetzt rutscht mir alles weg. Jetzt rutscht mir alles weg. Jetzt hat mich Gott endgültig verlassen. Ist das aus dem Denken des Neuen Testamentes in ganz besonderer Weise eine Zeit, wo Gott sagt, nein, ich bin mittendrin. Ich bin absolut dabei. Ich habe dich nicht aus den Augen verloren. Ich habe dich nicht aus den Augen verloren. Der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Der Herr segnete ihn. Der Herr bewahrte ihn. Der Herr gab Gelingen. Der Herr gab Glück. 8-mal. An den Orten, an denen der Mann nicht sein wollte. Wir erinnern uns, das ist es. Es gibt Orte in Ihrem Leben, Orte in Ihrer Biografie, Orte in meiner Biografie, da wollten Sie nie sein. Kurzfristig oder langfristig. Und Sie konnten nicht mehr raus. Sie kommen aus dem Sklavenhaus nicht raus. Sie kommen aus dem Gefängnis nicht raus. Aber tatsächlich zu wissen, Gott ist da mit dabei. Bewährung gehört entscheidend mit hinein. Dann entdecken wir in diesem Text etwas ganz Bewegendes. Es ist etwas, was nur in dieser Weise im Psalm 105 steht. Von da ist diese Josefs Interpretation vom Psalm 105 einzigartig. Es heißt nämlich hier, dass er gezwungen war, mit seinen Füßen in Fesseln und dass sein Leib in Eisen liegen musste. Und jetzt kommt es, bis sein Wort eintraf. Lutherdeutsch, und die Rede des Herrn ihm Recht gab. Das ist ja was ganz Außergewöhnliches, was hier steht. Es gibt ja eine zeitliche Begrenzung dieser Bewährungsphase. Und diese Bewährungsphase wird so begrenzt, dass es heißt, bis zu der Zeit des Kommens seines Wortes, oder wie man übersetzen kann, bis das Wort des Herrn ihn als bewährt erklärte. Das heißt, das ist eine zeitliche Befristung. Und einer gewissen zeitlichen Befristung sieht wer? Sieht Gott das Bewährungsziel erreicht. Und das geschieht im Zusammenhang damit, dass das Wort eintrifft. Das Wort, was da eintrifft, ist das Wort, das diesem Teenager Schnösel in 1. Mose 37 mit diesen Träumen gegeben wurde. Dass sein Vater Jakob bewahrte. Dass er in ganz besonderer Weise einen prophetischen Raum, eine prophetische Bedeutung bekam. Und das, was damals dieser junge Kerl natürlich vollkommen missbrauchte und was sein Vater nur ganz verdeckt für sich erahnen konnte, das hat sich jetzt tatsächlich als wahr erwiesen. Die Bewährungszeit führt nicht dazu, dass wir sagen, den Gott kannst du vergessen, den kannst du knicken, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. sondern echte Bewährungszeiten des Glaubens führen dazu, dass sie am Ende anders dastehen, besser, klarer, fester dastehen, als sie es am Anfang gewesen sind. Einen Josef aus 1. Mose 37 und einen Josef aus 1. Mose 41 können Sie kaum mehr wiedererkennen. Jetzt war er bewährt durch diese ganz besonderen Fügungen, die Gott ihm gegeben hat. Was ist denn jetzt das Ergebnis des Bewährten? Das Ergebnis des Bewährten ist eine klare Zusage zu Gehorsam und Treue. Mein Gott, was ich da jetzt mit dir erlebt habe, bekräftigt mich, bestätigt mich, intensiviert es. Ich werde dir gehorchen und ich werde dir vertrauen. Das kennzeichnet die nächsten Jahrzehnte des Lebens dieses Mannes. Und noch einmal, wenn wir nachher gemeinsam das Abendmahl feiern, dann bietet das Abendmahl Ihnen eine wunderbare Chance, aus Ihrem Herrn zu sagen: Mein Gott, Neuhingabe an dich. Erster Teil. Mein Gott, mit all den Bewährungen, die du in meinem Leben hineingeordnet hast und an Orten mich bewahrt hast, an denen ich nicht sein wollte, sage ich es dir neu wieder zu. Ich werde dir gehorchen und ich werde dir vertrauen. Er war nicht nur in Bereitstellung, er war nicht nur in Bewährung, sondern Josef, wir lesen es ja hier, war auch der, der in Bestätigung gelebt hat. Gott hat es bestätigt. Das ist ja für uns etwas vom Faszinierendsten, was dann ab 1. Mose 41 bis zum Ende des irdischen Lebens des Josefs Stück für Stück deutlich wird. Dass Gott das Programm, das er sich für Josef vorgenommen hat, tatsächlich auch bestätigt. Darf ich Ihre Bibelkenntnis noch mal rausholen lassen? Also Sie wissen es doch, dass tatsächlich das stimmt, was hier steht. Da sandte der König hin und ließ ihn losgeben. Diese Träume mit den 7 fetten und den 7 mageren Kühen, wissen Sie noch von Ihrer Kindergottes, ja, Sie nicken. Ja, das, und plötzlich brauchte der Pharao jemanden, der ihm das erklärt, und es gab ein Prozedere, und tatsächlich in kürzester Zeit war dieser schäbige Gefangene aus der Zelle XYZ, stand er neben dem Pharao. Gott hat ihn aus dem Gefängnis tatsächlich herausgeholt. Und nicht nur für einen kurzen Trip, nach dem Motto, oh, ich bin wenigstens aus dem Gefängnis raus, mein Leben ist wieder ein bisschen heller geworden. Sondern wir wissen, was jetzt passiert. Eine Serie über Jahrzehnte, wie Gott in das Leben dieses Mannes einen weiten Raum hineingibt. Einen weiten Raum. Er erlebt, wie er zum Guten hineinwirken kann in dieses große Land, in diese große Nation in Ägypten. Er erlebt, oh faszinierend, wie der Schaden der Sünde seiner Brüder heilvoll zum Guten wird. Wahnsinnige Erfahrung, dass diese 10 Brüder da in so einer besonderen Weise mit ihm das erleben durften: Vergebung ist möglich. Heilung ist möglich. Wiederherstellung ist möglich. Wer hätte das gedacht, nachdem der eigene Bruder wie ein Stück Vieh verkauft wurde, dass sie so zusammen und zusammen sein und zusammen leben können? Er konnte erleben, wie die ganze Sippe von ihm durch sein Handeln Raum zum Leben in Ägypten fand. Und wie, oh Überraschung, die Geschichte Gottes mit der Ägypten-Passage schon lang in den Planungen Gottes drin war. Er erlebte in vielfältiger Weise die Bestätigung, dass Gott tatsächlich der ist, der seine Pläne umsetzt und absolut wahr macht. Ja, wir müssen es nochmal ausdrücklich sagen, seine Methoden sind gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist das, wo wir sagen, hätten wir alles ganz, ganz anders gemacht und gedacht. Ja, die Zeitläufe sind für uns alle viel zu lang. Ja, natürlich, diese wahnsinnig langen Phasen des Nichtwissens machen uns zwischendurch verrückt. Und doch, stehen wir immer wieder da, an den Dankzäsuren unseres Lebens, bleiben stehen mit dem 105. Psalm, gucken zurück und können nur sagen, gut gemacht, mein Gott. Nicht gut gemacht, sondern gut gemacht, mein Gott. Ganz anders, als ich es gedacht hätte. Ganz andere Methoden, ganz andere Zeitläufe. Und leider auch nicht mit mir persönlich abgesprochen. Aber außergewöhnlich gut gemacht. Und wenn Sie an so einem Knotenpunkt schon gestanden sind oder an mehreren Ihres Lebens oder vielleicht gerade da stehen, dann nehmen Sie den 105. Psalm, bleiben stehen, gucken zurück und sagen, du hast es gut gemacht, mein Gott. Ja, es war Bewährung drin. Ja, es waren Passagen drin an Orten, an denen ich nicht sein wollte. Aber du hast es gut gemacht. Und sehen Sie, nur ganz kurz zum Schluss, das gilt ja jetzt nicht nur immer wieder in Etappen in einer Biografie. Das gilt ja auch für das ganz Große, für das ganz, ganz Große. Was glauben Sie, wie diese Weltgeschichte aufhört? Was glauben Sie, wie diese Weltgeschichte aufhört? Wo wir gar nicht wissen, wo wir von aufhören reden sollen. Aber eines kann ich Ihnen auf jeden Fall versprechen, dass Sie und ich dastehen werden und sagen werden, gut gemacht. Gut gemacht, mein Gott. Ja, das waren viele, die gedachten, es böse zu machen. Richtig viele. Und besonders der eine. Aber du hast es gut gemacht, wie es jetzt am Tag ist. Das gilt für die ganze Weltgeschichte. Das gilt für jedes einzelne Schicksal. Das gilt insbesondere für sein auserwähltes Volk Israel. Das gilt für seine Gemeinde. Und das gilt auch für ihr persönliches Leben. Wenn Sie und ich ankommen vor dem Thron unseres Gottes und wenn dann einmal Ihre Biografie von der anderen Seite sichtbar wird, nicht von der webenden Seite, sondern von der gewebten, schönen Seite, dann werden Sie mit mir dastehen. Über Ihrer komischen, eigenartigen, schwierigen, dunklen, unverständlichen, verknoteten Biografie. Und Sie werden den Satz sagen, gut gemacht, mein Gott. Und werden 105. Psalm beten. Den Psalm auf den großen König der Geschichte. Auf den großen König der Geschichte. Und wo das jetzt schon ein bisschen deutlich wird. Und Sie zum Tisch des Herrn marschieren, verbietet Ihnen niemand Ihren Dank und Ihr Glück darüber im Dungeon zum Ausdruck zu bringen. Sag ich, danke dir, mein Gott, dass ich so mit dir verbunden sein darf. Dem Gott, der nie aufhört, bevor nicht der Satz gilt. Gut gemacht, mein Gott. Die Josef-Interpretation im Psalm 105, die ist für uns ein ganz großes Geschenk. Sie stellt uns diesen Josef vor Augen. Mit seiner Bereitstellung, wo hoheitsvoll Gott in ihr und in mein Leben hineintritt. Und unsere Reaktion keine andere ist als, ich gebe dir neu mein Leben hin. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Die Josef-Interpretation im Psalm 105 erinnert uns an diese tiefe, grundlegende geistliche Wahrheit. Ohne Bewährung keine christliche Nachfolge. Und wo du mich bewährt hast, mein Gott, und für bewährt erklärt hast, da stehe ich neu vor dir und sage, ich werde dir gehorchen und ich werde dir vertrauen. Und die Josef-Interpretation aus Psalm 105 zeigt uns seine Bestätigung. Gott macht es gut. Und weil er es gut macht, stehen wir heute schon da, danken ihm, sind glücklich bei ihm und warten auf den Moment, an dem wir persönlich und im großen Horizont der Geschichte Gottes noch einmal ganz anders sagen werden. Das hast du gut gemacht, mein Gott. Ich bete. Nein, sie sind uns nicht unbekannt, diese eindrucksvollen Berichte von Josef. Absolut nicht. Umso mehr danken wir dir für diese besonders kräftige, klare, heilige Interpretation im 105. Psalm. Und jetzt stehen auch wir heute Abend vor dir, Herr Jesus Christus, und ehren dich darüber, dass in kleiner Münze die großen Scheine von 1. Mose 37 fortfolgende auch für uns gelten. Und wir wollen es dir sagen, klar sagen, dass das handelnde Subjekt du bist und dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass wir in Bereitstellung leben und dass du in unserem Leben das Sagen hast. Du bestimmst im Großen und im Kleinen, so soll es sein. Wir wollen es dir auch zum Ausdruck bringen, dass wir immer zurückschrecken. Und du weißt, dass das normal ist, wenn es um Bewährung geht. Und dass wir dir gleichzeitig danken, dass gerade in den Phasen und den Orten, wo wir nicht sein wollten, umso mehr dein heiliges, schönes, der Herr war mit ihm, gegolten hat. Und wir danken dir, wo wir selber als Schatz in unserer Biografie das mit uns tragen. Der Herr war mit uns. Wir wollen dir gehorchen und wir wollen dir vertrauen. Auch da, wo wir es noch nicht durchschauen, nicht gut finden, nicht zum Aushalten finden. Du bist da. Und wir danken dir für jeden Knotenpunkt unserer Biografie, an dem wir im Geist des 105. Psalm vor dir stehen und sagen, gut gemacht, mein Gott, so gut gemacht. Und wir geben dir unseren Dank und unsere Freude und unser Glück über diesen heilvollen, zielklaren, wunderbaren Gott. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Für ganz oben und für uns ganz unten. Wir beten dich an. Amen.